findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Wieder eine Lunchbox aufzunehmen und jemand, der mir kürzlich über den Weg gelaufen ist, digital, hier in der Podcast-Folge zu haben, nämlich Anna Grebe. Und wir sind uns ja sozusagen begegnet über die große und ja lang anhaltende Debatte des Social-Media-Alters, das gefordert wird, und der Verbotsdebatte tatsächlich auch mit Australien, die sich da auch daran anschließt. Und ich freue mich total, dass du mir gefolgt bist, meiner Frage in den Podcast zu kommen. Und bevor wir in die Inhalte einsteigen, würde ich doch gerne dich auch so ein bisschen mit vorstellen, nämlich welche drei Hashtags beschreiben dich am besten, Anna?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Drei Hashtags sind einigermaßen wenig für das, was so mir gerade auch alles im Kopf rumspringt. Ich würde sagen, der erste Hashtag ist berufsjugendlich. Berufsjugendlich nicht als Schimpfwort, sondern als Bezeichnung dessen, was meine Haltung ausmacht. Der zweite Hashtag wäre widerständig. Mir gefällt es gut, auch Fragen gegen den Strich zu bürsten und Gegenfragen zu stellen. Und der dritte Hashtag wäre, glaube ich, Kaffee. Ich glaube, das ist so, Kaffee, das zeichnet mein Leben aus in so ziemlich jeder Darreichungsform. Momentan koffeinfrei, aber ich liebe einfach den Geschmack und den Geruch von Kaffee.
Dann lass uns da doch vielleicht einsteigen. War das tatsächlich schon immer so mit Kaffee oder ist da irgendwann die Leidenschaft erst geweckt worden?
Ich glaube, ich habe sehr spät angefangen, wirklich mit Leidenschaft Kaffee zu trinken. Jetzt trinke ich auch eher Kaffee schwarz. Das heißt, ich kann nicht den schlechten Kaffee mit Milch irgendwie verlängern und so tun, als wäre es dann alles gar nicht mehr so schlimm. Insofern, ich trinke gerne guten Kaffee. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, verzichte ich darauf. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber ich liebe diesen Duft. Ich habe eine gute Filterkaffeemaschine, so in Quietschblau, die ich sehr liebe. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, sich in Ruhe einen Kaffee zu machen. Ich glaube, momentan ist ja eher so der Matcha-Trend unterwegs. Bei mir ist es immer noch der gute Filterkaffee. Ich gebe es offen zu.
Finde ich spannend. Also ich würde mich anschließen, sofort auch mit schwarzer Kaffee tatsächlich. Ich finde, mit Milch, das nimmt tatsächlich so ein bisschen den eigenen Kaffeegeschmack. Und ich finde auch den Duft, der verzaubert tatsächlich immer. Und das ist so das Erste, was sich so morgens in den Tag gut starten lässt. Also zumindest ist es bei mir auch so.
Genau, bei mir ganz genauso.
Da freue ich mich, dass wir sozusagen eine weitere Gemeinsamkeit da gefunden haben. Und lass uns doch mal rübergehen zu dem Hashtag, den du auch gesagt hast, berufsjugendlich. Wie kommt das, dass du den Hashtag auch gewählt hast? Wie beschäftigt dich das Thema?
Nun, es ist mein Beruf und auch gleichzeitig meine Berufung als Erwachsene, mich als starke Verbündete für Kinder und Jugendliche zu verstehen. Berufsjugendlich wird ja häufig so als Schimpfwort verwendet. So, ah ja, berufsjugendlich, will nicht erwachsen werden, glaubt, dass sie in Wirklichkeit noch viel jünger ist oder sich irgendwie, es hat auch so was Anbiederndes, sagen, man versucht, sich jugendlicher anzuziehen, als man vielleicht ist oder nicht altersgemäß. Und mein Podcast-Kollege Jendrik und ich haben, als wir selber uns überlegt haben, wie wir unseren eigenen Podcast nennen wollen, haben wir uns überlegt, okay, was ist auch so ein Klischee, mit dem wir spielen wollen, als Verbündete von jungen Menschen? Und dann haben wir gesagt, ah ja klar, berufsjugendlich. berufsjugendlich eben eher als Aufwertung, dass wir verstehen, dass unser Job darin besteht, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen positiv zu beeinflussen, aber eben nicht für Kinder und Jugendliche zu sprechen, sondern mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen und ihre Interessen zu vertreten, nicht sie. Also ich spreche auch wenn wir über die Social-Media-Debatte reden, ich spreche nicht für Kinder und Jugendliche, ich spreche für ihre Interessen. Und deshalb ist dieses Berufsjugendlich, diese Umwertung mir so wichtig, weil es auch häufig, zumindest in meinem Feld vorkommt oder im politischen Feld, dass es heißt, irgendwann wächst man da ja auch raus aus dem Feld der Kinder- und Jugendpolitik. Und ich denke mir immer so, aber es wächst doch auch niemand raus aus der Finanzpolitik oder irgendwie aus der Umweltpolitik. Warum tun wir immer so, dass Politik für Kinder und Jugendliche in erster Linie gemacht werden sollte von am besten jungen Abgeordneten oder eben auch von jungen Menschen selbst? Das ist durchaus richtig. Und vielleicht noch maximal von Müttern, von ganzen Familien will ich da noch gar nicht sprechen, weil wir auch da eine Schieflage haben. Und darum, ich habe selbst keine Kinder. Ich beschäftige mich schon viele, viele Jahre mit Fragen der strategischen Jugendpolitik. Und insofern war für mich berufsjugendlich eigentlich was ich jetzt ohne, wie man so sagt, und zu meiner Marke gemacht habe, berufsjugendlich.
Anna, wie kommt man dahin, dass man sagt, man setzt sich dafür ein und man fängt an, mit einem ganz anderen Blick und Auge darauf zu schauen? Also was war da so für dich auch auslösende Momente, zu sagen, das ist dir wichtig und da gibt es vielleicht auch zu wenig Gehör für?
Ich bin selbst in der Jugendverbandsarbeit groß geworden. Das heißt, ich komme aus einem kleinen Ort im Schwarzwald und bin dort mit 9 zum ersten Mal in ein Zeltlager mitgefahren. Meine Eltern haben mich da angemeldet in der Kirchengemeinde und das waren tolle, tolle 10 Tage, weil eines der Grundprinzipien von Jugendverbandsarbeit Selbstorganisation ist. Selbstorganisation und Partizipation. Das heißt, wir Kinder durften schon richtig, richtig viel mitbestimmen. Und es war eine große Augenhöhe oder auch eine sehr symmetrische Kommunikation zwischen den jungen Erwachsenen, den Erwachsenen, den LeiterInnen und den Kindern. Und dann bin ich da so reingewachsen, habe gemerkt, okay, mir wird auch zugetraut, was zu tun. Mir wird zugetraut, was zu sagen. Es werden Rahmenbedingungen in den Gruppenstunden, in den Zeltlagern, in den Freizeiten dafür geschaffen, dass ich meine eigene Meinung sage. Und das ist was sich so bei mir einfach schon durch die frühen Kindheitsjahre und auch als Teenager durchgezogen hat. Ich war Schülersprecherin, ich war einfach immer überall irgendwie aktiv und habe diese Jugendverbandsarbeit als Ehrenamt immer weitergeführt, auch neben meinem Studium, meiner Promotion. Es war immer klar, ich möchte diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, diese positiven Erfahrungen, auch anderen jungen Menschen zugänglich machen und damit das System auch ein bisschen verändern, weil eben Jugendverbandsarbeit oder Jugendarbeit ja auch viele Jahrzehnte auf eine bestimmte Gruppe junger Menschen zugeschnitten war, ne? Wie ich, das sieht man jetzt nicht, ich bin eine weiße Person, ich habe bestimmte Privilegien in dieser Gesellschaft, eben auch, weil ich einen akademischen Abschluss habe. Und ich glaube, dass das, was Jugendverbandsarbeit für Kinder und Jugendliche ermöglicht, das möchte ich anderen Menschen oder diese Bedingungen möchte ich auch für andere junge Menschen möglich machen. Und dadurch bin ich da so reingekommen, obwohl ich was ganz anderes studiert habe und auch in eine medienwissenschaftliche Promotion gemacht habe. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und auch zu einer Berufung. Irgendwann war klar, das ist das, was ich tun möchte und auch noch eine ganz schöne Weile und nicht nur als Hobby.
Wie lebst du den Diskurs selber mit Jugendlichen?
Also inwiefern ich mit jungen Menschen zu tun habe.
Ja, und auch tatsächlich auch da in die Diskussionsbereitschaft da auch reingehst, um wirklich auch mehr über die Standpunkte auch zu sehen und auch zu erfahren.
Also das eine ist, ich arbeite selbst im Bereich der Jugendbeteiligung. Das heißt, ich habe viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun in ganz unterschiedlichen Teilen auch Deutschlands, im ländlichen Raum, im städtischen Raum, engagierte Jugendliche, nicht engagierte Jugendliche, geflüchtete Jugendliche, junge Menschen in den Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung. Und für mich hat sich das auch, ist auch eine Haltung aus der Jugendverbandsarbeit. Ich biete mich als erwachsene Person an, als Resonanzraum, aber auch als eine Person, an der man sich abarbeiten kann. Damit bin ich total fein. Ich habe manchmal einen sehr strengen Blick und die Leute können das dann immer nicht so einschätzen. Das ist auch für Jugendliche so, wer ist sie denn jetzt? Was will sie denn jetzt? Warum guckt die so? Und die merken aber sehr, sehr schnell, dass ich sie erstens total ernst nehme und dass ich auch kein Interesse daran habe, ihnen Quatsch zu erzählen. Also es wird ja auch zu Recht manchmal so ein bisschen belächelt, was so pädagogischer Sprech irgendwie ist. Den eigne ich mir soweit gar nicht an, sondern ich biete mich mit der Kantigkeit und mit der Eckigkeit und mit der Widerständigkeit, die ich habe, an, sodass die auch mit mir streiten dürfen. Ich kann auch, ich habe eine Ausbildung zur Mediatorin und Konfliktberaterin gemacht vor 2 Jahren, um das noch ein bisschen zu schärfen, dass junge Menschen sich an mir abarbeiten dürfen und dass sie, die testen ja erstmal aus. Was können Sie mir sagen? Wie reagiere ich da als Erwachsene drauf, die ich im Alter ihrer Eltern bin? Und in der Regel reagiere ich weder mit Hurra noch mit Ablehnung. Dann sagst du, ah, okay, ja, Und versuche da so ein bisschen was rauszufinden, aber ich bin auch total fein, wenn die dann irgendwann eine Grenze ziehen. Das heißt, ich biete mich an, aber ich habe keine, und das ist vielleicht der Vorteil, ich bin nicht Eltern, ich bin nicht Lehrerin, ich bewerte nicht, ich habe keine Position in der Jugendbeteiligung, die nachher dafür sorgt, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Aladin Elmar Falani beschreibt es auch in seinem Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz. Und da an der Stelle würde ich ihm recht geben, an anderen Stellen nicht, dass Kinder und Jugendliche mehr Erwachsene in ihrem Leben brauchen, die nicht ihre Eltern und nicht ihre LehrerInnen sind, sondern die Personen sind, die sie im Alltag erleben und auch Personen, mit denen sie nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und das ist das, was ich versuche, in meiner Arbeit zu leben. Und natürlich, ich lese unglaublich viel, ich bin viel auf TikTok, ich beobachte sehr viel, ich lebe in Berlin-Neukölln, das heißt, es ist ja auch eher ein junger Stadtteil in Berlin. Und ich genieße das sehr, wenn junge Menschen mir was erzählen über ihren Alltag, aber ich kann auch sehr gut damit umgehen, wenn sie sagen, ja, nee, nerv nicht. Okay, das ist fein für mich, das hat was mit einer Haltung zu tun. Aber in erster Linie nehme ich junge Menschen in ihren Bedürfnissen und in ihren Ausdrücken ernst. Ich nehme das total ernst, auch in jeder Bockigkeit, sehe ich ja bei mir selbst. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nina, aber ich muss auch manchmal noch mal in mich reinhören und sagen, warum habe ich denn jetzt so reagiert? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Das möchte ich genauso irgendwie jungen Menschen in einer ja ganz, ganz spannenden und ganz anstrengenden Phase ihres Lebens zugestehen.
Ja, ich lächle und ich muss auch nicken, weil das ist, glaube ich, das, was man immer wieder macht, weil man ja selber auch merkt, wie geht man in Reaktion oder in Resonanz mit dem gegenüber, was man auch gehört hat. Und man oder ich auch deutlich merke, wie unterschiedlich Reaktionen ausfallen, auch bei gleichen Themen. Und man eben auch selber feststellt, welche Triggerpunkte hat man denn eigentlich selber und die auch mal zu ergründen und dem mal nachzugehen. Das ist nicht eine einfache Aufgabe, aber doch auch eine sehr spannende Aufgabe, um auch mal zu gucken, woher kommt das denn eigentlich und wie geht es mir damit, wenn ich sowas auch mal ablege und dann mal ganz neutral darauf lerne zu schauen.
Ja, und sich auch selber zu so reflektieren als erwachsene Person. Also ich hätte jetzt vielleicht mit 16, 17 nicht so einen differenzierten Blick auf Erwachsene gehabt, wie den ich jetzt auf mich selbst als Erwachsene habe. Zu wissen, ich habe bestimmte Möglichkeiten, mich in Gesellschaft einzumischen, nicht nur durch das Wählen, sondern einfach eben, weil ich eine formale Ausbildung gemacht habe, weil ich bestimmte Möglichkeiten habe, aufzutreten, weil ich über bestimmte Kompetenzen verfüge, weil mir eher zugehört wird und weil jemand mit meiner Biografie eben dadurch auch ernster genommen wird und darüber auch legitimiert wird. Und das sich immer wieder aufzurufen, auch zu sagen, okay, ich bin nicht irgendwie die Krone der Schöpfung, bin vergleichswert, aber in Wirklichkeit geht es darum, sich als Erwachsene immer wieder selbst zu hinterfragen, wie schaue ich eigentlich auf Welt und wie schaue ich auf Kinder und Jugendliche? Und das klingt jetzt vielleicht so esoterisch, aber ich glaube wirklich, dass in ganz vielen politischen Debatten, die wir gerade führen, Stichwort Wehrdienst, Stichwort Rente, das nicht hilfreich ist. Ich höre das immer wieder von Menschen, die den Wehrdienst oder den Zivildienst geleistet haben, die sagen, mir hat es auch nicht geschadet. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Das freut mich. Es freut mich, dass du im Nachhinein, 30 Jahre später, sagst, dass dir das nicht geschadet hat. Denk noch mal gut rein, wie das für dich war, als du zum Kreiswehrersatzamt gehen musstest und dich mustern lassen musstest. War das wirklich alles so toll und hat dich das wirklich glücklich gemacht? Und jetzt reden wir heute von einer ganz anderen Kriegsbedrohungslage für junge Menschen, in einer ganz anderen Welt, multipler Krisen. Würde das immer noch sich für dich so anfühlen? Also ich glaube, es geht auch ganz viel um Empathie und sich da reinversetzen können und nicht sagen, ja, aber ich fand es auch nicht schlimm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das gilt für alle Menschen, nicht nur für den Blick von Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche, sondern insgesamt. Mal gucken, try walking in my shoes, aber ja, genau.
Das ist ja, glaube ich, etwas, was ich in allen Themen sozusagen so ein Stück weit anschließt, dass immer das Argument auch kommt, naja, mir hat es irgendwie auch nicht geschadet oder ich habe das auch gemacht. Ist das eine Abwehrhaltung sozusagen grundsätzlich oder wie ordnest du solche Antworten überhaupt mit ein, wenn dir die begegnen in den politischen Diskussionen?
Also in erster Linie versuche ich Fragen zu stellen, weil ich glaube wirklich, dass wir wenig darüber nachdenken, was uns wirklich geschadet hat im Leben. Also was ist wirklich das, was uns wehgetan hat? Jetzt sind wir Deutschen auch vielleicht nicht immer besonders gut darin, wirklich über Gefühle zu sprechen und diesen Gefühlen Raum zu geben, auch den schlechten Gefühlen. Wut ist ja auch was, was vor allen Dingen für Frauen sich nicht schickt. Es gibt bestimmte Gefühle, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Und das sage ich als Frau, der immer zugeschrieben wird, dass sie sehr laut sei. Und ich so denke, welchen Mann, dann würde man das vielleicht nicht so sagen. Das heißt, ich versuche auch bei mir selbst, das an mir selbst zu üben, es gelingt übrigens auch nicht immer, mir nochmal ganz genau zu überlegen, warum gehe ich denn da in die Abwehr? Und habe ich mir, also was ist auch mein Reflex? Fühle ich mich vielleicht angegriffen in meiner Lebensplanung? Also ist das vielleicht auch ein Angriff einer Person auf das, wie ich Entscheidungen getroffen habe? Und da würde ich halt sagen, also gerade beim Wehrdienst, da hat niemand eine wirkliche Entscheidung getroffen. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, dass es Zwangskontexte gibt in unserer Gesellschaft. Die kann man super finden und die sind, also Bildung, ne? Klassisches Beispiel, du arbeitest viel mit Schulen. Schule ist ein Zwangskontext. Mhm. Also man kann nicht, es gibt eine Schulpflicht, es ist kein Schulkann. Ja, und das macht schon was damit, wie man diesen Ort, wie man Bildung wahrnimmt. Das bedeutet nicht, dass LehrerInnen bessere Gefängniswärterinnen sind. Ganz im Gegenteil, das ist nicht meine Aussage. Aber zu sagen, dass es bestimmte Zwangskontexte gibt in unserer Gesellschaft, in denen wir uns bewegen müssen. Und die Frage ist, sind diese Zwangskontexte immer das Richtige und vor allen Dingen ohne sie zu reflektieren, ist es das Richtige, um Kompetenzen zu erwerben, um so die großen Kernherausforderungen des Älterwerdens auch zu bewältigen. Wir reden ja von 3 Kernherausforderungen für die Lebensphase Jugend. Der 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung sagt das: Verselbstständigung, Selbstpositionierung und Qualifizierung. Und alle 3 Kernherausforderungen sind in Zwangskontexten ganz schwierig nur zu erreichen.
Mhm. Da schließt sich ja so ein bisschen auch die Debatte an, die ja auch das Zwang sozusagen im Kontext Social Media Alter mit 16 hat. Das ist ja auch wieder ein Zwang, der sozusagen da auch mit entsteht und über ein Verbot, das auch wenig mit den Beteiligten tatsächlich gesprochen wird, sondern eher mit denen, die älter sind oder auch meinen, dann darüber urteilen zu können. Warum erlebt die Debatte auch jetzt gerade so eine Megadynamik und auch gerade um dieses Mindestalter?
Das ist ja auch keine neue Debatte. Das ist ja was, was wir schon seit ein paar Jahren beobachten, dass es immer wieder starke Forderungen nach rigorosen Verboten gibt. Und jetzt ist es ja so, ich arbeite schon lange so im Bereich Jugendmedienschutz, habe auch lange ehrenamtlich im Jugendmedienschutz gearbeitet. Und da gelten Regeln, die eben nicht nur was mit Verboten und starken Linien zu tun haben oder so starken Grenzen, sondern damit, dass man sich in einen Diskurs darüber begibt. Also wenn die FSK einen Film prüft, dann sind wir zu 5 und wir reden, wir gucken den ganzen Film gemeinsam und wir reden danach darüber und versuchen daraus eine Altersempfehlung oder beziehungsweise eine Altersstufe herauszufinden. Und dieser Diskurs, der, glaube ich, ist bei Social Media inzwischen so entgrenzt, dass es einfacher ist, dass für viele zu sagen, ah nee, das kann man nicht mehr einfangen. dann muss einfach ein ganz krasses Verbot her. Dann braucht es eine ganz krasse Linie, weil wir diese Diskursräume überhaupt nicht mehr herstellen können, um zu einem gesellschaftlichen Konsens zum Beispiel zu kommen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die mediale Aufmerksamkeitsökonomie mit krassen Meinungen gerade dazu, um die Ecke zu kommen, ja auch uns Erwachsene gerade total anfeuert. Also wir sind ja aufeinander gestoßen, weil ich einen Artikel geschrieben habe auf LinkedIn, so eine knappe Woche, nachdem Australien diesen Social-Media-Ban in Kraft gesetzt hat. Und ich hatte eigentlich mir überlegt, ich poste direkt was an dem Tag, weil ich hatte auch was für die Konrad-Adenauer-Stiftung dazu geblockt und dachte so, okay, ich werde es auf LinkedIn posten und mal gucken. Und ich gehe auf LinkedIn an dem Tag und sehe meinen Feed und denke, um Gottes Willen, um Himmels Willen, wer hat denn hier gerade alles eine Meinung zu diesem Thema und auch mit welchen Takes und wie zugespitzt und auch häufig einfach durch ChatGPT einmal durchgejagt. Und dann habe ich mir angeguckt, was die Leute so machen und habe ganz häufig gemerkt, also nicht nur, die sind nicht vom Fach, das wäre ein bisschen arrogant, ja, das ist nicht mein Punkt, aber zu sagen, habt ihr euch schon mal gesetzliche Regelungen des Jugendmedienschutzes in Deutschland angeguckt oder in der EU? Habt ihr schon mal angeguckt, unter welchen Prämissen das Jugendschutzgesetz funktioniert, nämlich Schutzbefähigung, Teilhabe? Und ich hab einfach gemerkt, ich ertrage das nicht und habe deshalb eine knappe Woche gewartet mit dem Posten, weil ich so dachte, es geht hier gerade nur um Hotte Takes. Es geht gerade nur um Hotte Takes Erwachsener, nicht junger Menschen. Junge Menschen hatten ganz wenige Hotte Takes dazu. Es war eher viele große Fragezeichen und auch eine Wut an vielen Stellen. Und die, die vielleicht ein Social-Media-Verbot ganz gut finden, die haben sich auch nicht geäußert. Ja, also das darf man auch nicht vergessen, dass auch nicht für alle diese Diskursräume im digitalen Raum zur Verfügung stehen. Und deshalb, also ich glaube, es geht auch darum, wir Erwachsenen fallen da auch auf Hotte Takes rein. Wir wollen auch die Klicks, wir wollen ja auch die Gratifikation. Wir wollen doch auch gesehen werden. Und das werfen wir jetzt jungen Menschen vor, dass sie auch auf Social Media gesehen werden wollen, aber sagen, nee, aber das ist für euch noch zu gefährlich. Ich weiß es nicht und ich möchte es trotzdem hier, weil deine HörerInnen sich jetzt vielleicht auch fragen, ist sie denn komplett gegen ein Verbot? Nein, ich bin nicht komplett gegen Verbote. Ich bin gegen den Diskurs oder wie der Diskurs geführt wird zu diesem Verbot, weil es scheint immer nur noch 0 und 1, schwarz und weiß zu geben, statt sich mal genauer anzuschauen, wie in so vielen politischen Kontexten gerade müssen wir hier ein bisschen differenzierter drauf gucken und brauchen komplexe Fragen, vor allen Dingen von multinationalen Plattformen und Konzernen, braucht es vielleicht auch komplexe Antworten. Und mich hat es eher schockiert, ehrlich gesagt, Nina. Mich hat es schockiert, wie die Leute dann auch so Keulen geschwungen haben. Und auch aus einer, ich habe selbst 2 Kinder, deshalb weiß ich das. Wo ich sage, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine harte Debatte ist in Familien. Ich weiß das auch, weil ich diese Debatten auch führe. Aber das ist eben auch ein Teil von Erziehungsaufgaben. Und dass das schwieriger wird, das ist richtig. Aber mir geht es darum, dass eben nicht nur über so die eigene biografische Erfahrung gesagt wird, deshalb bin ich für. Ich glaube, das hat uns in den vergangenen Jahren in ganz vielen politischen Fragen nicht gut getan, nur über das eigene Empfinden und Erleben zu urteilen.
Vielleicht schließt sich da auch nochmal die Frage an, was geht denn eigentlich verloren in diesen politischen Debatten, wenn wir ausschließlich auf die Verbote setzen?
Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, so die 3 Grundpfeiler des Jugendmedienschutzes kommen aus der UN-Kinderrechtskonvention. Das heißt Schutz, ja, Befähigung und Teilhabe. Und in diesem Dreieck, diese 3 Punkte sozusagen, die müssen immer wieder miteinander ausbalanciert werden. Und das ist für viele schon sehr schwer zu verstehen, weil was soll denn Teilhabe an Schutz sein zum Beispiel? Also die Frage ist für den Jugendmedienschutz natürlich auch total relevant. Wie können wir Kinder und Jugendliche an ihrem eigenen Schutz beteiligen? Gefährden wir sie dadurch nicht auch? Aber das ist damit nicht unbedingt gemeint, sondern es geht darum, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen, darauf zu hören, uns auch zu verstehen, wie bewegen sie sich zum Beispiel auf Social Media. Ne? Und ich glaube, das kommt einfach ein bisschen zu kurz, wie ich gerade auch meinte, nicht nur aus den Kindern, die wir kennen, sondern sich das insgesamt nochmal anzuschauen und ganz stark zu machen in allen Bereichen des Lebens. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung. Beteiligung im Sinne von, haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Und wir müssen dann wiederum als Erwachsene uns überlegen, wie wir mit dieser Meinungsäußerung umgehen. Und die denkbar schlechteste, auch demografisch schlechteste Antwort wäre, das einfach so vom Tisch zu wischen. Und ich glaube, das ist das, was mir in der Debatte insgesamt zu kurz kommt. Einfach nur zu sagen, man verbietet das, dann hat irgendwie, dann ist irgendwie alles erledigt, Internet aus, Internet an. Das wird nicht funktionieren, weil die Digitalität, also Digitalität ist ja nichts, was sich einfach ausstellen lässt in der Gesellschaft. Und das kommt mir zu kurz. Mir kommt zu kurz, dass junge Menschen seit den 90er Jahren äußern, dass sie gerne Medienkompetenz als Schulfach hätten. Und es wird einfach seit 30 Jahren komplett ignoriert. Es gibt hier schöne Leuchtturmprojekte und es gibt tolle Initiativen. Es gibt tolle Leute, die sich da irgendwie anstrengen. Aber das wirklich in einem Curriculum, in der Ausbildung von LehrerInnen, in der Ausbildung von Kita-Erzieherinnen fest zu verankern, das ist auch was, da arbeite ich selbst schon sehr, sehr, sehr lange an verschiedenen Projekten dran, wie du auch. Aber da wirklich eine Wirkung zu erzielen, das ist ja auch für junge Menschen, die heute immer noch, wer heute jung ist, fordert immer noch Medienkompetenz oder Medienbildung als Schulfach. Also da haben wir einfach gar nicht zugehört und haben auch, würde ich sagen, politisch auch versagt, was die Regulierung von Plattformen angeht. Deshalb kann ich sagen, ich bin auch nicht komplett gegen ein Verbot. Mir geht es darum, mir das bisschen besser anzugucken und zu sagen, wenn wir ein Verbot von Social Media bis zu einem bestimmten Alter haben, dann wird das nicht reichen. Es wird nicht reichen, einfach nur so ein Riegelchen davor zu schieben, sondern es braucht zum einen die Frage nach Befähigung, was bedeutet Medienbildung und Medienkompetenzbildung, und aber auch Teilhabe. Wie können junge Menschen und ihre Wünsche und Bedürfnisse, kreativ zu sein im Netz, zu spielen, sich mit anderen zu vernetzen, daran auch wirklich an der Gesellschaft, die digital ist, teilzuhaben. Wie können wir das miteinander in Kontakt bringen? Das fällt mir komplett hinten runter. Und wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf, das ist auch das, was mich persönlich sehr umtreibt. Ich frage mich in diesem ganzen Diskurs immer wieder, und das hört sich jetzt sehr nach Metaebene an, in welchem Verhältnis stehen in dieser Debatte eigentlich Elternrechte, Kinderrechte und die Aufgabe des Staates? Also Elternrechte sind in Artikel 6 im Grundgesetz verankert seit 1949. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben das mit Absicht gemacht. Die haben gesagt, Erziehung ist Aufgabe der Familie, der Staat mischt sich nicht ein. Weil wir zwischen 33 und 45 eine ganz andere Erfahrung gemacht haben. Es geht um eine historische Voraussetzung, die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, Erziehung wird nicht mehr zentralistisch in der Diktatur und dann eben auch nach 89, 90, auch im anderen Teil Deutschlands, nicht mehr vom Staat aus gelenkt, sondern die Familie hat hier das Recht. Und das finde ich auch super wichtig, in so Demokratiedebatten immer wieder deutlich zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, na ja, aber das würde auch bedeuten, dass man Kinderrechte nicht so stark machen darf, weil sonst ist es ja das Argument derer, die sagen, Kinderrechte sollen nicht ins Grundgesetz, weil dann könnten ja die Elternrechte ausspielen. Das stimmt nicht. Also das wird so nicht passieren. Das wird auch nicht passieren, dass Kinder anfangen, im großen Stil ihre Eltern zu verklagen. Es geht darum, dass wir eine verfassungsrechtliche Grundlage haben, um Kinderarmut zum Beispiel besser bekämpfen zu können. Und dann ist da aber eben auch noch so die Frage, wenn Eltern einfach sagen, lieber Staat, verbiete bitte alles, nimm uns dieses Leid ab, die Bildschirmzeit diskutieren zu müssen, würde ich auch fragen, also welche Tür öffnet das nachher? Öffnet es nicht nachher auch ganz andere Türen? Und ich möchte das jetzt nicht dieser Regierung zuschreiben und auch nicht einer AfD-Regierung jetzt sofort irgendwie zuschreiben, aber wir müssen uns schon auch fragen, wie schaffen wir es wieder Eltern, die Möglichkeit zu geben, ihre Erziehungsaufgaben wahrzunehmen und nicht einfach zu sagen, okay, dann nehmen wir euch das weg, diese Entscheidung, dann machen wir jetzt einfach ein Gesetz, dann müsst ihr das nicht mehr machen. Auch Eltern müssen sich sollten sich im besten Falle auch über den Alkoholkonsum ihrer 14-Jährigen mit ihren 14-Jährigen auseinandersetzen. Ja, das ist verboten, es steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich mag den Vergleich auch nicht so gerne. Aber es geht darum, dass überhaupt wieder Erziehungsaufgaben von Erwachsenen wahrgenommen werden können, die sich eben nicht nur um, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich irgendwie den nächsten Schulausflug meines Kindes, wie kriege ich, oh Mist, Kita-Platz ist auch wieder schwierig. Also darum geht es mir im Kern. Welche Aufgaben muss der Staat jetzt einfach wieder übernehmen und sind diese Aufgaben Verbote?
Du hast so viel gesagt, dass mir Gott weiß, wie viele Fragen natürlich kommen. Jetzt will ich ein bisschen clustern. Mit dem Thema Verbot mit 16. Also das, was quasi auch jetzt, was du auch gesagt hast, was da sozusagen alles auch dranhängt. Welche Folgen hat das tatsächlich, dieses Social-Media-Verbot, wenn wir über diese Altersgrenze sprechen, auch für die politische Meinungsbildung junger Menschen, die ja tatsächlich auch im virtuellen Raum sehr stark geprägt wird, die man eben nicht mehr nur auf Deutschland beziehen kann, sondern wir sehen ja auch, wo und wie politische Debatten geführt werden. Und wie passt tatsächlich auch dieses Mindestalter von 16 zusammen, wenn es darum geht, dass wir auch haben, 16-Jährige politisch mitbestimmen zu lassen, wie bei Kommunal- oder Landtagswahlen? Also beißt sich das nicht irgendwie alles in den Schwanz tatsächlich, wenn wir das eine fordern und das andere gleichzeitig abstellen wollen? Wie siehst du das?
Das beißt sich so richtig in den Schwanz. Vor ein paar Wochen hat Professor Dr. Thorsten Faas vom Otto-Suhr-Institut der FU Berlin zusammen mit Sigrid Rostteutscher und Armin Schäfer eine Studie veröffentlicht zum Jungwählerverhalten rund um die Bundestagswahl. Und eine Erkenntnis aus dieser Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung ist unter anderem, dass junge Menschen Social Media ganz stark zur politischen Meinungsbildung genutzt haben. Und ich will das jetzt gar nicht, ne, auf diese Frage nach linken AfD, Heidi Reichenegg als TikTok-Superstar beziehen, das ist nicht mein Punkt, aber zu sagen, wenn junge Menschen angeben, dass Social Media für sie einen ganz, ganz wichtigen Raum darstellt, um sich politisch zu informieren, um überhaupt auf Diskurse zu treten, zu treffen, auch Meinungsvielfalt zu sehen. Dann würde ich ja sagen, wenn wir eben wie gestern wurde in NRW das Wahlalter 16 auf Landesebene beschlossen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass junge Menschen bis zum 16. Geburtstag sich nicht auf Social Media bewegen dürfen oder dort keine Accounts haben dürfen und dann aber wählen dürfen, ist natürlich auch die Frage, wo sind denn dann die Orte, wo politische Meinungsbildung stattfindet? Kann man sagen, ja, die Schule, bin ich mir nicht so sicher, ob man diese Aufgabe auch noch sozusagen, wie das immer gefordert wird, mehr politische Bildung an Schulen, ja, aber auch sonst von allem mehr. Und die Nationalhymne zu singen, liebe Grüße an die CSU, das wird alleine nicht reichen, um irgendeine Art von politischer Bildung auch zu incentivieren. Wenn also junge Menschen erst am 16. Geburtstag sozusagen den Zugang haben, wo informieren sie sich vorher? Und dann könnte man ja sagen, na ja, gibt ja auch noch klassische Medien und so weiter. Wie spannend ist das? Wie spannend ist das, wenn, also wie spannend sind dann Portale zum Beispiel, die auch legal sind, die dann nicht auf so einer Liste stehen? Es geht ja auch um den Kick, so ein bisschen das Dopamin zu reizen. Und nicht zuletzt wäre nicht die Frage, wie man Plattformen besser reguliert, dass eben nicht genau das eintritt, ne, dass junge Menschen auf TikTok in erster Linie über den Algorithmus mit problematischen Inhalten konfrontiert werden, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit Rassismus, mit Sexismus, mit rechtsradikalen Aussagen. Müsste man das nicht vielleicht eher noch mal genauer in den Blick nehmen, wie das reguliert werden kann, damit das Internet ein sicherer Ort ist? Denn darauf haben Kinder und Jugendliche nämlich ganz genau ein Recht, dass das Internet für sie sicher gemacht wird, dass es sichere Webseiten gibt, dass es sichere Plattformen gibt und dass die Plattformen, die existieren, für sie sicherer gemacht werden. Und deshalb, also ich stelle mir das immer so vor, am 16. Geburtstag kriegt man dann irgendwie so den Key zum Internet. Ich sage, das ist ja auch zugespitzt, ne? Es gibt ja immer noch Plattformen, zu denen man Zugang hat. Aber und dann darf ich aber vielleicht auch schon eine Woche später oder 2 Tage später wählen. Das passt für mich so zum Recht auf Informationen und auch Recht auf Meinungsbildung, wie das die Kinderrechtskonvention sagt. Das passt für mich nicht zusammen.
Inwiefern zeigt denn die Forderung tatsächlich nach dem Verbot, dass Politik und Erwachsene sich überfordert fühlen mit der Situation und mit dem, was auf Social Media passiert?
Das zeigt es hundertprozentig. Also auch ich kann als Erwachsene sagen, ich bin auch manchmal überfordert mit dem, was mir an Inhalten ausgespielt wird. Und dann kann ich sagen, ja klar, ich bin über 18 oder über 16, ich kriege das schon hin, aber das stimmt ja auch nicht. Das ist ja auch nicht richtig. Ich habe aber andere Coping-Strategien entwickelt als Erwachsene. Ich habe mehr Möglichkeiten und mehr Zeit jetzt auch gehabt, mich darauf einzustellen. Jetzt sagen aber auch die meisten Mediennutzungsstudien, auch die Studien zum Thema Desinformation, dass Erwachsene das größere Problem darstellen als Kinder und Jugendliche, wenn es um das Reinfallen auf Desinformation geht, das Verteilen von Hasskommentaren, auch wer auf Scam reinfällt und so weiter. Das sind eben nicht eher Kinder und Jugendliche. Da gibt es ganz andere problematische Bevölkerungsgruppen. Und ich glaube, dass die eigene Überforderung da sehr schnell auf Kinder und Jugendliche projiziert wird. Sehr schnell zu sagen, ja, dann muss man wenigstens die Jungen davor schützen. Dann denke ich so, vielleicht müssen wir selber, wir Erwachsenen, auch noch mal genauer drauf schauen, wie wir eigentlich zum einen mit Social Media, aber auch insgesamt mit dem Internet, und das ist so ein bisschen mein persönliches Thema, hat auch was mit den Vorsätzen fürs neue Jahr zu tun, wie häufig gucke ich eigentlich auf mein Smartphone? Jetzt habe ich beruflich total viel damit zu tun, aber ich versuche, gerade so ist meine eigene Testphase in der Berliner U-Bahn, nicht mehr aufs Handy zu gucken. Oder nur noch, wenn es wirklich gerade was ist, weil irgendwas brummt oder weil ich weiß, ich muss mir einen Zug raussuchen, aber mal zu versuchen, wieder ein bisschen weniger selbst aufs Handy zu gucken. Und schon gar nicht, wenn andere Menschen sich gerade mit mir unterhalten. Das ist ja auch eine Szene, die man sehr häufig sieht. Und da würde ich sagen, das geht auch durch alle Bevölkerungsschichten durch, dass Eltern die ganze Zeit aufs Handy gucken, während ihre Kinder neben ihnen sitzen. Und nochmal, Eltern dürfen aufs Handy gucken. Also auch gerade Mütter müssen Care-Arbeit organisieren, während sie auf dem Spielplatz sitzen. Das ist okay. Es ist auch völlig in Ordnung. Da stecken andere familienpolitische Herausforderungen dahinter. Aber was machen wir denn eigentlich selbst mit unserer Smartphone-Nutzung? Und die Überforderung ist immer schwer als Erwachsene. Also es ist immer schwer, sich einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat, dass man sich auch mal doof verhalten hat, dass man die Sachen selbst nicht so im Griff hat. Auch ein Corona-Pandemie-Learning haben wir Erwachsene gut genug mit unseren Kindern darüber gesprochen, dass wir gerade auch die Sachen nicht so im Griff haben, aber ihnen gleichzeitig vermittelt, dass wir immer noch eine Orientierung für sie darstellen können, dass nicht alles in uns zusammenbricht, wir uns aber auch nicht für sie zusammenreißen müssen. Ne? Authentisch erwachsen sein und trotzdem eine Orientierung bieten. Ich glaube, das gilt auch für Mediennutzungsverhalten.
Es wird ja immer stark argumentiert in Richtung Schutz, also dass wir Schutzräume schaffen müssen, dass wir Schutz den Kindern angedeihen, und es zieht ja so ganz stark auf die, die sozusagen auf Befähigung und Teilhabe setzen, dass sie weniger Kinder schützen wollen. Das ist ja was, was mir auch ganz häufig begegnet, dass ich das sozusagen nicht sehen möchte, was man da tun muss. Tatsächlich ist es gar nicht so, sondern ich sehe das sehr wohl, sehe aber nach wie vor auch, wie sich einfach viele Dinge verändert haben in dem Kommunikationsverhalten der Kinder. Also alleine, ich spreche mit jemand, der sagt, das Kind war im Austausch, war in der Fremdsprachenreise, hat das gemacht und hat plötzlich Kontakte mit zu Jugendlichen nach Japan, nach Australien, in andere Länder. Also sprich, das ist ja schon ein wachsender Kommunikationsraum für Kinder auch geworden, in dem Austausch auch stattfindet. Wie siehst du das und wie begegnet dir diese Argumentation tatsächlich auch?
Also das ist das, glaube ich, was mich an dieser ersten Woche auf LinkedIn nach diesem Social-Media-Ban so getroffen hat, dass ich das Gefühl hatte, die Diskussion geht ganz schnell in sowas Diffamierendes. Eben, also wer nicht sofort Hurra schreit bei so einem bei so einer Verbotsforderung, der ist automatisch dafür, dass Kinder jedem Dreck im Internet ausgeliefert wird. Und das ist unterkomplex. Bin kein Fan von so unterkomplexen Sachen. Ich habe gerade schon ein paar Argumente genannt, warum ich das unterkomplex finde. Aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, zu überlegen oder noch stärker darauf zu pochen, dass Gesetze, die bereits bestehen, umgesetzt werden. Also wir haben einen europäischen Rechtsrahmen mit dem Digital Services Act. Es gibt ja jetzt auch einen Beschluss aus dem Europaparlament, den auch, was Jugendmedienschutz angeht, auch durch ein Social-Media-Verbot im Übrigen. Also die Europäische Union sitzt da gerade dran, zu sagen, es soll auch künftig Regelungen geben für unter 16-Jährige. Da muss jeder Mitgliedstaat das aber noch entsprechend umsetzen. Das dauert, das ist völlig klar. Und im Gegensatz zu Australien, by the way, können Eltern schon ab 13 die Einwilligung geben, dass ihre Kinder sehr wohl schon Social Media nutzen dürfen. Da sagen jetzt die GegnerInnen hier in Deutschland wieder, ja, aber das ist ja voll blöd, weil dann muss ich ja mit meinem Kind darüber diskutieren, dass die Freundin das schon darf. Und da würde ich sagen, also das hatten wir schon bei, darf ich heute Abend noch irgendwie raus auf die Straße, darf ich ein Bier, darf ich, also Erziehungsaufgaben an der Stelle. So. Aber dadurch, dass wir Eltern das selber oder wir Erwachsenen selber merken, wie schwierig das ist, das Handy wegzulegen, würde ich sagen. Genau, macht es ein bisschen schwieriger. Also zum einen, Plattformregulierung ist möglich. Plattformregulierung muss aber noch viel stärker, muss noch viel, viel stärker gemacht werden. Und jetzt sehen wir doch gerade an der politischen Lage, dass durch die Verquickung von großen Plattformen in den USA mit der Regierung von Donald Trump sich da auch geopolitisch nochmal ganz, da bin ich keine Expertin, aber ich lese mich da gerade ein, geopolitisch nochmal ganz andere Herausforderungen ergeben. Genauso mit China, ByteDance als Plattforminhaberin von TikTok. Wir reden eben nicht mehr nur noch davon, dass das halt einfach irgendeine App ist, die von irgendeiner Bude irgendwie zusammengezimmert wurde, sondern dass da so riesige Konzerne mit einer unfassbaren Markt und einer politischen Macht dahinter stecken, dass sie im Zweifelsfall dafür sorgen können, dass eben auch eine Weltmacht sich in nationalstaatliche Angelegenheiten einmischt. Und das ist aus meiner Sicht einfach noch nicht gut genug reguliert. Da ist auch die Europäische Union noch viel zu zögerlich. Da waren auch die Nationalstaaten vorher sehr, sehr, sehr zögerlich. Und man hat es auch politisch auf eine bestimmte Art und Weise laufen lassen. Und da kommen wir wieder zu so jungen MedienschützerInnen wie mich, die eben da aus drei, ne, Schutzbefähigung, Teilhabesichten drauf gucken. Auf uns hat ja auch niemand gehört. Also ich war ganz lange diejenige, also gehörte zu denjenigen, die sagten, hier, wir müssen da auch und wir müssen Plattformen regulieren, da muss dies passieren und das passieren. Und da gab es einfach keinerlei Resonanz drauf. Und jetzt gibt es da eine Resonanz drauf, es gibt eine Expertinnenkommission im Bundesfamilienministerium. Da passiert gerade was, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also da ist uns auch irgendwie so ein bisschen was im Diskurs irgendwie abhanden gekommen. Und Medienkompetenz alleine, auch das sei gesagt, Medienkompetenz alleine reicht auch nicht. Also auch da in die Ecke werde ich ganz schnell geschoben, wenn ich sage, ja, aber wir brauchen Medienkompetenz. Ja, aber das reicht nicht. Sag ich, nee, das ist richtig. Aber es findet halt gar keine statt. Also dann ist es ja auch wieder schwierig. Und die Teilhabe ergibt sich, wie ich vorhin sagte, immer über die Frage, gestehen wir jungen Menschen eine eigene Meinung zu den Dingen, die sie betreffen?
Ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal zu beleuchten, was auch am Ende lernwirksam ist mit dem, was wirklich Medienkompetenz auch betrifft. Auch da wird zu wenig drauf geguckt, weil es gibt erprobte und verprobte Dinge auch, die tatsächlich auch viel stärker in die Wirkung kommen könnten, wenn man sie ließe. Und auch da gibt es sozusagen strukturelle Verhinderungen, warum das eben auch nicht passiert. Also auch da glaube ich, dass wir viel haben, wir nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern wir einfach auch mal auf das endlich zurückgreifen sollten, was da ist, um das eben auch wirklich in echte Wirkung zu übersetzen. Ich würde gerne beleuchten wirklich das Thema Kinder nochmal, also die Sicht der Kinder darauf, auch was du sozusagen erfährst, nämlich was sagen die denn Kinder und Jugendliche, mit denen du dich auch beschäftigst, mit denen du im Austausch stehst über Social Media und über die möglichen Verbote, die da auch ständig im Raum stehen?
Also das ist auch sehr gemischt, so wie wir das vergangene Woche in Teilen ja auch in der Debatte gesehen haben und ja auch in Studien wie der Vodafone-Studie zum Beispiel nachvollziehen können. Ich erlebe, dass ein Teil sagt, Frechheit unter gar keinen Umständen. Da bricht mein Leben auseinander, wenn ich irgendwie nicht mehr auf Instagram sein kann. Das muss man ja auch sagen, in Australien ist ja WhatsApp noch erlaubt, ne? Es sind bestimmte Messenger noch erlaubt. Also es ist nicht alles ausradiert. Und auch da die Frage, was ist eigentlich Social Media, die wir jetzt hier nicht beantworten. Aber ein Teil der Jugendlichen sagt, nee, unter gar keinen Umständen ist mein Leben vorbei. Würde ich auch sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken, was konstituiert denn an der Stelle so den Wert deiner Smartphone- oder deiner Social-Media-Nutzung? Worum geht es dir denn da eigentlich? Einfach also wann reden Erwachsene mit jungen Menschen darüber, worum es ihnen eigentlich geht? So. Mhm. Auch im Respekt, weil die das auch nicht immer so ausdrücken, wie sie es gerade wirklich fühlen. Und auf der anderen Seite gibt es die sagen, ich bin auch überfordert. Ich sehe Sachen, die machen mir Angst. Und Ich fände es eigentlich auch gut, wenn es ein Social-Media-Verbot gäbe. Jetzt passiert hier aber was ganz, ganz Spannendes. Wir sehen das in den Studien und ich erlebe das auch, dass 17-, 18-Jährige sagen, ja, auf jeden Fall Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Aber für sie selber betrifft es ja gar nicht mehr. Und wir haben einen ähnlichen Effekt bei dieser Wahlstudie von Thorsten Faas, die ich gerade genannt habe, dass auch 17-, 18-Jährige sagen, wählen ab 16. Na, ich weiß nicht so richtig, ob die schon so reif sind. Und das, finde ich, zeigt sich eben auch so ein bisschen die Frage, ja, also ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Also mir hat es ja doch nicht so sehr geschadet. Da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Und ich finde das ganz spannend, das in diesem Spannungsfeld immer wieder sich anzugucken. Mhm. Also, weil es gibt junge Menschen. Das wird auch immer wieder hier auf LinkedIn und Co. gepostet und gesagt, es gibt junge Menschen, die haben ein hohes Schutzbedürfnis, aber die kennen auch nichts anderes im Zweifelsfall als eine Verbotsforderung. Und das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass junge Menschen sagen, ja klar, ein Verbot finde ich super, hängt ja auch damit zusammen, dass ihnen keine anderen Optionen bekannt sind. Also sie kennen keine anderen Möglichkeiten, wie sie geschützt werden können. Und das ist ja das Armselige oder das Frustrierende an der Debatte, dass wir gar nicht dazu kommen, über Teilhabe und Befähigung zu sprechen, weil wir immer nur über Schutz im Sinne von Verboten gesprochen haben und das bei jungen Menschen auch kleben bleibt. Wir sehen das im politischen Raum ja auch, wenn es eher um so extreme politische Positionierungen geht. Ja, es muss immer rein oder raus, in oder out, schwarz oder weiß. Und an der Stelle würde ich sagen, diese gesellschaftliche Reduktion auf einfache Antworten, auf komplexe Fragen, zeigt sich bei den jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, ganz genauso. Also die sagen, Verbot finde ich extrem unterkomplex, aber ich finde auch extrem unterkomplex, und das ist nicht ein Vorwurf, ich finde es extrem unterkomplex zu sagen, Social Media ist mein ganzes Leben. Da müssen wir viel mehr drauf schauen, und da sind wir bei den großen Bildungsfragen.
Hat ja auch eine Ursache, warum so eine Antwort gegeben wird.
Ja, und da muss ich erstmal entweder als erziehungsverantwortliche Person oder als Jugendarbeiterin oder eben als Erwachsene, als Lehrkraft genau darüber in Kontakt treten, ohne das zu verurteilen vor allen Dingen. Ja, erstmal rausfinden. Ja, und die Bewertung, finde ich, ist einfach von Erwachsenen, was das angeht. Also da sind wir untereinander sehr liebevoll miteinander, wenn man irgendwie 5 Stunden Handyzeit hat. Aber da sind wir bei Kindern und Jugendlichen, glaube ich, nicht so barmherzig.
Ein schönes Wort, was du da gesagt hast. Was erwarten Kinder und Jugendliche jetzt ganz konkret von Erwachsenen, also von Eltern, Schule, Politik und auch den Plattformen?
Jugendliche wollen geschützt werden. Jugendliche wollen geschützt werden und die wollen vor allen Dingen, dass wir als Erwachsene Verantwortung übernehmen. Wie gesagt, wenn ein Diskurs nur über Verbot ja oder nein läuft, dann ist es klar, dass Jugendliche sagen, die Erwachsene sollen jetzt verbieten oder nicht. Ich glaube, Verantwortung funktioniert aber anders. Die Erwartung junger Menschen ist, dass wir als Erwachsene ihnen wieder eine Orientierung bieten, dass wir auch mit unseren eigenen Fragen dastehen. Also wenn mich jemand fragt, mit den jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, ob ich dafür oder dagegen bin, dann sage ich auch, es kommt ein bisschen drauf an. Ich sage dir mal 2 Punkte dafür und 2 Punkte dagegen und in welche Richtung ich tendiere, und sag du mir doch mal, wie du darüber denkst. So, das heißt halt auch, junge Menschen ernst nehmen. Und ich rede hier übrigens nicht nur von weißen Gymnasiastinnen, weil hier gleich, ich habe schon wieder so auf dem inneren Ohr so dieses, ja, wer weiß, mit was für jungen Menschen die zu tun hat. Ich habe mit sehr, sehr unterschiedlichen jungen Menschen zu tun, auch sehr unterschiedlicher Bildungslevel und sehr unterschiedlicher Herkünfte. Und ich finde es total interessant, dass egal, mit wem ich da spreche und egal, mit wem ich zu tun habe, es genau darum geht. Ne? Die wollen eine Orientierung, die wollen nicht, dass ich ihnen sage, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und manchmal muss das sein, wenn es wirklich um eine extreme Gefährdung geht. Aber auch da, das lernt man ja schon, wenn man mit kleinen Kindern versucht, Regeln aus, man nicht auf die Herdplatte fassen. Ja, das muss man auch thematisieren. Es geht darum, darüber im Gespräch zu bleiben und es nicht, also nicht einfach als, na, wie soll ich sagen, junge Menschen haben Angst davor, dass sie, wenn sie jetzt Grenzen überschreiten, also was Verbotenes tun, dass sie dann dafür sanktioniert werden, und zwar sofort, statt mit ihnen darüber zu sprechen. Es braucht sichere Räume, meine lieben Kollegen vom Medienerziehungspodcast, also was mit Medienerziehung, sagen es auch immer, und ich finde es total gut, es braucht safer spaces. Es braucht safer spaces für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche, wo sie sich über das unterhalten können, was sie im Internet sehen, was sie auf Social Media sehen, was ihnen da passiert, was es mit ihnen auch macht, ne? Also auch was da für Gefühle um die Ecke kommen. Und dass sie dafür nicht sofort verurteilt werden, sanktioniert werden, auch nicht überpädagogisiert werden. Das finde ich, muss jetzt auch nicht sein. Aber die Angsträume kleiner zu machen und eher die sicheren Räume größer zu machen. Und dafür sind wir Erwachsene zuständig auf ganz vielen Ebenen, nicht nur was Social Media angeht, sondern was alles in der Welt angeht. Und ich glaube, diese Räume, diese Safer Spaces gibt es gerade nur ganz, ganz, ganz selten.
Ich glaube, also da sprichst du mir echt aus der Seele tatsächlich mit diesen Räumen. Und die Räume brauchen übrigens auch nicht nur Kinder, sondern auch diese Räume brauchen Erwachsene. Und
ganz dringend.
Das ist total spannend, weil wir selber bei Digital School Story mit dem Format Tatort Social Media so einen Raum auch für Erwachsene geschaffen haben, in dem man sich austauscht oder Impulse setzt mit, wie geht's mir denn eigentlich damit mit meinen Kindern? Was habe ich für Erfahrungen gesammelt? Und was ist da total mal schiefgelaufen und was hat mir aber plötzlich geholfen oder was hat uns geholfen in der Familie damit eine gute Lösung zu finden? Und es ist erstaunlich, dass in dem Raum tatsächlich nicht mehr nur Erwachsene sich tummeln, sondern tatsächlich auch Kinder inzwischen dazu gestoßen sind, weil sie das im Hintergrund gehört haben von den Eltern, wie sie da reden und dann sich mit dazu gesetzt haben. Und mich das so unglaublich freut, dass es einen Raum öffnet, zu mehr miteinander reden, was wir eben viel mehr brauchen, ohne eben immer zu verteufeln, weil das gar nicht so einfach ist, welches Ohr sozusagen bei einem angeht, wenn man dieses Thema hört. Das, glaube ich, weiß man aus der eigenen Erfahrung einfach selber, wenn man ehrlich genug mit sich ist. Ich würde gerne mit dir einmal noch zurückspringen in deine eigene Schulzeit, Anna. Ein bisschen weit nach hinten. Woran erinnerst du dich, wenn du an deine Schulzeit denkst? Egal, ob das jetzt Grundschule, weiterführende Schule ist. Was kommt dir als erstes spontan in den Sinn?
Also ich glaube, mir kommt nicht der Unterricht in den Sinn. Ich war immer total engagiert. Ich war im Chor, ich war in der Theater AG, ich war in der Schülerin mit Verantwortung, ich war Schülersprecherin. Ich war immer irgendwo unterwegs und habe irgendwas gemacht, eher fürs Miteinander. Also für mich stand schon immer im Vordergrund, so das Miteinander, die Beziehungen zu gestalten. Und daran denke ich total gerne. Und ich denke aber auch ehrlich gesagt ganz viel, meine Schule wurde Ende der 60er Jahre gebaut und hat so einen Teppich. Und ich kann bis heute noch diesen Geruch dieses Teppichs und dieses Geräusch des Teppichs, wenn man irgendwie mit Gummisohlen darüber läuft, das kann ich noch total gut im Kopf aufrufen. Das ist so lustig, weil ich da sofort dran denke, so wie sich das anfühlt, über diesen Teppich zu laufen. Ich bin ein sehr sensorischer Mensch. Deshalb da, genau, also immer irgendwo unterwegs sein, immer irgendwie für Gemeinschaft sorgen. Genau, und über diesen Teppich laufen und die gelben Geländer. Daran erinnere ich mich auch. Ja.
Krass, schön. Das kann man sich, also du schickst Bilder sozusagen in den Raum, die man damit selber kriegt. Und ich springe mit dir jetzt in die Zukunft. Und was dürfte für dich denn in Sachen Schule, wenn man sie neu bauen würde, was dürfte da in den Räumen nicht fehlen?
Also was da nicht fehlen dürfte, wäre keine Wände. Also um mal die Frage umzudrehen, ich möchte Schulen ohne Wände. Ich glaube, es ist fundamental und es zeigt ja auch so moderne Schularchitektur und das zeigen auch viele Schulen, die Preise gewinnen, dass Wände sehr hinderlich sind dafür, dass Lernen gut funktioniert. Und damit meine ich wirklich, also nicht nur so die Barrieren, sondern ich rede wirklich von diesen Stein- und Plastewänden, die dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in so Kohorten, in so Kästen gehalten werden, sondern die Orte, an denen Lernen gut funktioniert, sind eben Klassenzimmer, keine Container und keine Schuhschachteln, sondern Orte ohne Wände, weil das auch was mit unseren Wänden und Barrieren im Kopf nachher macht.
Spannend, vielen Dank. Und ich möchte zum Schluss dir aber auch nochmal das Wort geben und nochmal gucken mit dir, was wäre deine zentrale oder was ist deine zentrale Botschaft an alle, die gerade nach einer einfachen Lösung suchen?
Es gibt keine einfachen Lösungen. Also die Botschaft ist wirklich so, das könnte jetzt sehr philosophisch sein, aber das ist wirklich, es gibt keine einfachen Lösungen. Da lügen wir uns selber in die Tasche. Wir lügen uns selber in die Tasche, wenn wir sagen, es gibt eine ganz einfache Lösung und wir schieben damit als Erwachsene die Verantwortung von uns weg für das Aufwachsen von Millionen junger Menschen. Es leben 22 Millionen Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene unter 27 in Deutschland. Wir schieben das von uns weg, wenn wir einfach sagen, wir verbieten etwas oder wir machen ein Gesetz, das es verbietet. Damit sprechen wir uns von der Verantwortung frei, die uns richtig einholen wird in ganz vielen anderen Debatten, die alle mit dem demografischen Wandel zu tun haben.
Ein super Schlusswort und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sprechen und so viel Neues auch nochmal mitzunehmen und sag danke an der Stelle und freue mich, wenn wir die Gespräche fortsetzen.
Vielen Dank dir.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.